So, ja, Thompson hat es auch schon gesagt, heute ein kleinerer Rahmen, aber ist auch mal ganz schön, wirkt recht gemütlich, vor allem, wie der hier so zusammengequetscht sitzt. Sieht echt gemütlich aus da hinten. Nee, ich freue mich über jeden, der gekommen ist. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wir wollen heute einfach auch schauen, was Gott sagt, wie er sein Wort gebraucht. Und ich möchte ganz gerne zum Anfang noch beten, bevor wir loslegen. Herr, ich möchte Danke sagen, dass du redest. Und ich möchte dich bitten, dass du heute auch zu unseren Herzen sprichst. Du siehst dieses Thema, Herr, dass wir in unserer Gesellschaft komplett vergessen haben oder recht weit nach hinten verdrängt haben. Ich möchte dich bitten, dass du uns wieder empfindlich machst und unsere Herzen neu mit Liebe belebst. Rede du heute. Amen. Ja, wir sind ja weiter noch in den Gleichnissen unterwegs und ich habe euch heute eines der bekanntesten Gleichnisse überhaupt mitgebracht. Das kennt ihr höchstwahrscheinlich auch aus der Kinderstunde, wenn ihr das miterlebt habt. Und zwar geht es um den barmherzigen Samariter. Tolle Geschichte. Und bevor wir jetzt den Text anschauen und es mal durchlesen, möchte ich noch kurz auf den Kontext eingehen. Weil es gibt ja einen Grund, warum Jesus dieses Gleichnis erzählt. Er sagt es ja nicht einfach so. Und deswegen, was ist der Grund, weshalb erzählt Jesus dieses Gleichnis? Und zwar passiert Folgendes: Ein Gesetzeslehrer kommt zu Jesus und er möchte ihn versuchen mit einer Frage. Und so möchte er ihn eigentlich auf die Probe stellen. Er will versuchen, dass Jesus was Falsches sagt oder was Falsches tut. Und das ist so der Hintergedanke hinter dieser Frage oder von dem, was der Schriftgelehrte eigentlich möchte. Und dann fragt der Schriftgelehrte Jesus: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und das Interessante ist, Jesus stellt ihm eine Gegenfrage. Und er sagt: Was sagt denn die Schrift? Du hast Schriftgelehrte, du kennst doch aus. Was sagt eigentlich die Schrift darüber? Und dann zitiert der Gesetzesgelehrte aus 3. und 5. Mose und sagt dann Folgendes: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Und irgendwie unbeeindruckt sagt Jesus dann mach das, dann wirst du leben. Tut es. Und der Gesetzeslehrer fühlt sich jetzt irgendwie überführt und will sich rechtfertigen und dann überlegt er hin und her und sagt er so, und jetzt kommt die Frage, um die sich eigentlich alles dreht. Er fragt Jesus: Und wer ist mein Nächster? Darum geht's. Darum dreht sich dieses Gleichnis. Und ich weiß nicht, hast du dir schon mal die Frage gestellt, wer ist eigentlich mein Nächster? Die Bibel erwähnt ja dieses Wort, den Nächsten, immer wieder. Wer ist mein Nächster? Und jetzt wollen wir uns mal den Text anschauen. Wenn ihr die Bibel dabei habt, schlagt mal Lukas Kapitel 10 auf. Heute lese ich mal aus der Schlachter. Ich habe gesehen, dass einige von euch die Schlachter lesen. Dann dachte ich mir, ich passe mich hier an. Heute mal. Lukas 10. Und ich lese ab Vers 30. Lukas 10, Abvers 30. Da erwiderte Jesus und sprach: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er auf die andere Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in die Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm: Verpflege ihn. Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Hier endet das Gleichnis. Und jetzt spricht Jesus zu dem Gesetzeslehrer nochmal, ab Vers 36. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach: Der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh nun hin und handle ebenso. Mein Thema heute heißt: Du selbst bist dir nicht dein Nächster. Vielleicht kennst du dieses Sprichwort: Jeder ist sich selbst dein Nächster. Und wenn du in die Gesellschaft hineinguckst, dann wirst du wahrscheinlich sagen: Ja, trifft eigentlich voll und ganz zu, oder? Barmherzigkeit, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft. Als ich mich auf das Thema vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, dass in unserer Gesellschaft irgendwie gar kein Platz mehr dafür ist. Wir leben in so einer Ellenbogengesellschaft. Jeder boxt sich durch und es geht nur um dich. Jeder kämpft für sich und ganz ehrlich, der andere ist völlig egal. Es geht nämlich nicht um die andere Person. Ganz einfaches Beispiel: Wenn du auf der Arbeit aufsteigen möchtest, dann kann es sein, dass du lügen und betrügen musst. Dass du bereit sein musst, den anderen richtig schlecht zu machen. Man sagt ja auch, du musst bereit sein, über Leichen zu gehen. Und dann, ja, ist vielleicht die Ausrede: Ja, ich meine, seien wir ehrlich, wir leben in dieser Welt, jeder muss gucken, wo er bleibt. Jeder muss sein Bestes suchen. Und ganz ehrlich, der andere hätte es doch genauso gemacht. Es gibt manchmal Chancen, die muss man nutzen, kostet es, was es wolle. Würdest du Miley Cyrus fragen, wer ihr Nächster ist, dann würde sie dir wahrscheinlich mit dem Lied Flowers antworten. Ich weiß nicht, ob du es kennst, super bekanntes Lied, ist auch schon ein paar Wochen oder Monate alt. Kein Song wurde jemals schneller 1 Milliarde Mal auf Spotify gestreamt als dieser Song. Neuer Rekord. Unglaublich erfolgreich. Und ich weiß nicht, ob du dir mal den Refrain angehört hast, bewusst. Ich habe ihn mal übersetzt oder ich habe ihn übersetzen lassen. Und interessant, schau mal, der Refrain heißt: Dann wurde mir klar, dass ich mir selbst Blumen kaufen kann und meinen Namen in den Sand schreiben. Ich kann mich stundenlang mit mir selbst unterhalten und da geht es dann auch mal um Dinge, von denen du keine Ahnung hast. Ich kann mich auch selbst zum Tanzen ausführen, mit mir selbst Händchen halten, jawohl, ich kann mich selbst so viel besser lieben als du. Und ich finde, Miley trifft den Zeitgeist heute perfekt. Sagt: Hey, sie sagt ganz klar, es geht nicht um dich. Und ganz ehrlich, ich brauche dich nicht. Es geht um mich. Das ganze Lied dreht sich eigentlich nur um sie, Selbstliebe. Stell dir mal die Situation von dem Gleichnis vor, nur eben heute. Selbe Situation, da liegt so ein zusammengeschlagener Typ in der Stadt. Was wären die heutigen Reaktionen? Die wären ganz unterschiedlich. Was würde heute so passieren? Und da sind mir so verschiedene Dinge eingefallen. Ich kann mir so vorstellen, da läuft vielleicht so eine Mutter mit ihren Kindern vorbei. Und sie sieht diesen Mann. Und sie wirft eine Decke über ihn und sagt: Hey, meine Kinder sollen dieses Leid nicht sehen. Meine Kinder sollen ohne Leid aufwachsen. Das ist grausam für die Kinder. Das wird die ja, das könnte die ja schädigen oder sonst was. Und da hat man den Eindruck, dass die Gesellschaft Leid immer mehr verdrängen möchte. Leid hat gar keinen Platz. Wir sollen immer froh sein, immer glücklich sein. Das ist wichtig. Aber Leid, nee, und vor allem nicht für Kinder. Und da kommt jemand, dann setzt er sich zu diesem Mann, der da halbtot liegt, der zückt sein Smartphone, macht ein Selfie und postet noch einen Text bei X: wie krass er es findet, wie schlimm es manchen Leuten geht. Einfach so halt, ja, ich schreibe halt was, aber richtig helfen tue ich nicht. Oder da ist der andere, da kommt eine andere Person, auch diese Person sieht diesen Mann in der Stadt und dann geht er in den Laden, kauft ihm was zum Essen, kauft ihm was zum Anziehen, aber lässt sich dabei filmen. Ja, und dann geht er zu dieser Person hin und übergibt es und die Kameras um ihn herum. Vielleicht kennst du solche Videos auf YouTube, ja, wie so die barmherzigen Samariter Leute beschenken, aber sich denn nicht filmen lassen. Wo denkst du, hey, das ist doch nur Show. Barmherzigkeit, die doch gar nicht, das ist doch gar keine wahre Barmherzigkeit. Und ich glaube, wenn wir einmal in unsere Gesellschaft hineingucken, dann ist Barmherzigkeit etwas, was wir, glaube ich, ganz neu lernen müssen. Und zwar nicht nach dem Standard der Gesellschaft, sondern nach den Vorschriften Gottes. Und deshalb wollen wir jetzt auch in diesen Text hineinsteigen. Also dieser Mann, er ist auf dem Weg von Jericho nach Jerusalem. Und ich habe mal nachgeschaut, ich habe mich ein bisschen informiert und es ist ein recht felsiger Weg. Und es ist ein Abstieg von ungefähr 1000 Meter Höhenunterschied auf ungefähr 27 Kilometer Länge. Und dieser Weg, er war auch recht bekannt dafür, dass er gefährlich war, wegen Räubern und anderen Gefahren, die dort einfach auch waren. Und als Jesus dieses Gleichnis erzählt und die Zuhörer das hören, dann war das für die was Reales, die konnten was damit anfangen. Stell dir vor, da erzählt Jesus und sagt, hey, da ist so ein Typ unterwegs, so ein Mann auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho und alle so, ah, den Weg kenne ich, der ist voll gefährlich, ja. Und das war für die was Reales, die konnten was damit anfangen. So, und dieser Mann, der wird halb tot geschlagen und er wird vermutlich nackt liegen gelassen, so lesen wir das hier. Er wird ausgezogen und das ist die Ausgangssituation. Da liegt dieser Mann. Und da kommen jetzt drei Kandidaten vorbei und diese Kandidaten wollen wir uns mal angucken. Wer sind denn die drei Personen, die eigentlich vorbeikommen? Und was passiert hier eigentlich? Der erste Kandidat, der vorbeikommt, das ist der Priester. Ich nenne ihn mal den Gottesmann. Und wenn es jemanden gibt, der anhält, um sich um diesen Mann zu kümmern, dann er. Warum? Er ist ein Priester. Priester des alten Bundes. Es ist ein gottgeweihter Diener. Der hat eine ganz besondere Aufgabe gehabt. Und zwar sollte er die Opfer vor Gott bringen, um Vergebung für die Sünden zu wirken. Seine Aufgabe war, das Volk mit Gott zu versöhnen. Und diese Priester oder die Priester allgemein, sie alleine hatten dieses Vorrecht, sich Gott in seinem irdischen Heiligtum zu nahen, dem Tempel. Und sie hatten eine ganz, ganz besondere Stellung vor Gott. Und stell dir mal vor, da liegt dieser Mann halbtot und er hört, hey, da kommt jemand von Weitem und er kann gerade noch seine Augen öffnen. Und dann sieht er von Weitem, hey, das Gewand kenne ich, das ist der Priester. Und dann denkt er sich so, boah, ich habe echt Glück, da kommt der Priester, ich bin gerettet. Und was passiert? Dieser Priester, er sieht den Mann dort liegen und dann macht er was wir wahrscheinlich als ehrenlos bezeichnen würden. Der geht einfach vorbei. Und der wechselt sogar die Straßenseite, das musst du dir mal vorstellen. Er macht gar nichts. Der geht nicht mal in die nächste Stadt und ruft Hilfe oder so. Ich glaube, einige von euch machen da den Führerschein und die haben den Erste-Hilfe-Kurs oder der steht noch vor euch. Und im Erste-Hilfe-Kurs lernst du, das Schlimmste, was du in einer solchen Situation machen kannst, in so einer Unfallsituation ist, gar nichts zu tun. Wenn du gar nichts tust, dann machst du dich strafbar. Selbst wenn du hilfst und du machst irgendwas falsch, völlig egal. Du musst helfen. Das ist doch irgendwie ganz normal. Aber der tut gar nichts. Wie erniedrigend ist das denn bitte? Da sucht einer Hilfe und der andere läuft einfach vorbei. Er hat ihn doch gesehen und trotzdem wechselt er die Straßenseite, gehen einfach vorbei. Aber gut, gucken wir uns mal die zweite Person an. Vielleicht läuft es da besser. Der Levit. Ich nenne ihn mal die helfende Hand. Die zweite Person, die vorbeikommt, ist ein Levit, also aus dem Stamm Levi. Und diese Leute hatten auch eine ganz besondere Aufgabe. Und zwar, den Priestern bei dem Tempeldienst zu helfen. Oder ihnen zu assistieren. Also ihre Aufgabe war es, zu helfen, zu unterstützen, unter die Arme zu greifen. Da, wo es eben Hilfe gab, da waren sie da. Das war ihre Aufgabe. Also ganz einfach, die Aufgabe von einem Levit war helfen. Wenn wir es mal einfach mal so runterbrechen. Und was passiert? Der Levit, der macht es glitzegleich wie dieser Priester. Er sieht diesen Mann am Boden liegen und auch er wechselt einfach die Straßenseite und geht vorbei, ohne was zu machen. Und dann kommt der dritte Kandidat, der Samariter, und ich nenne ihn mal den Feind. Die dritte Person, die vorbeikommt, ist ein Samariter. Vielleicht noch ganz kurz was zu diesem Volk der Samariter meine ich, damit wir wissen, wen wir hier eigentlich vor uns haben. Die Samariter, die waren ein Mischvolk, ein Volk aus Juden und aus Heiden. Und sie hatten Gott angebetet und Gott anerkannt, aber sie haben trotzdem ganz normal ihre Götzen auch weiterhin gehabt. Also die hatten ihre zwei Götter und das haben sie einfach vermischt. Sie hatten sogar ihr eigenes Heiligtum. Sie sind nicht in den Tempel gegangen, sondern auf den Berg Garisim. Und sie erkannten die fünf Bücher Mose an, aber in einer anderen Art und Weise. Also eher so eine veränderte Fassung. Das war, ja, und somit war auch klar, die Samariter und die Juden, die verstanden sich überhaupt nicht. Hat nicht zusammengepasst. Die Juden haben die Samariter verachtet, weil es einfach ein Mischvolk war und es hat irgendwie nicht richtig gepasst. Also mit dem Samariter, da kommt also einer, der Feind, und wenn es jetzt jemanden gibt, der nicht anhält und hilft, dann der eigentlich. Eigentlich unmöglich, dass der anhält und hilft. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Der Schriftgelehrte, der hier mit Jesus redet, der hat ein Problem mit einem Samariter. Und jetzt erwähnt Jesus in diesem Gleichnis einen Samariter. Was passiert dem Schriftgelehrten? Der denkt sich, oh, Samariter hasse ich. Der Jesus wird ihn gleich richtig schlecht machen. Der wird ihn gleich richtig runterbuttern. Aber das Gegenteil passiert. Was passiert? Der Samariter, er sieht den Mann dort liegen. Und dann passiert was, und zwar, er hat Erbarmen mit ihm. Er hat Mitleid. Und der Samariter beginnt, erste Hilfe zu leisten. Er behandelt seine Wunden. Er desinfiziert sie mit Wein und mit Öl und dann verbindet er seine Wunden. Er kümmert sich um ihn. Und es ist schon außergewöhnlich, dass der Samariter hier jemandem hilft, aber damit hört es nicht auf. Der Samariter nimmt sogar diesen verletzten Mann und er erhebt ihn auf sein Lasttier, also auf sein Esel oder auf sein Pferd. Und dann läuft er sogar höchstwahrscheinlich einfach nebenbei. Auf diesem felsigen Weg, obwohl er hätte reiten können. Aber er läuft nebendran, er nimmt noch die Gefahr auf sich, auch von Räubern überfallen zu werden oder anderen Gefahren von anderen Mitreisenden, die ihn verachten, Feindseligkeiten von anderen Juden, die ihn vielleicht beschimpfen. Der Samariter auf dem Weg, ja, was soll das, weg mit dir. Aber er ist sich überhaupt nicht zu schade. Er sucht eine Herberge auf und dann pflegt er ihn sogar. Und der Samariter, der tut noch viel mehr als einfach nur zu helfen, sondern, und das ist so interessant, er ist sogar bereit, sein eigenes Geld für den Fremden zu geben. Wir lesen hier, dass er dem Hauswirt 2 Denare gibt und sagt, pfleg ihn. Und 2 Denare, das sind ungefähr 2 Tageslöhne. Jetzt stell dir das mal vor, du arbeitest 2 Tage, 16 Stunden schuftest du und das Geld gibst du einem Fremden, vielleicht sogar noch einem Feind? Schon heftig, oder? Ein paar von euch arbeiten, einige nicht. Und ich dachte mir einfach, nehmen wir doch mal den Mindestlohn von 12,41 Euro. Und jetzt mal 16 Stunden, da kommen wir auf knapp 200 Euro. Das ist schon viel Geld. Und stell dir vor, du arbeitest jetzt die 16 Stunden. Dein Chef gibt dir 200 Euro. Würdest du es einfach dem Fremden geben? Und er ist bereit, 200 zu geben. Bist du bereit? Wärst du bereit, 200 Euro im Fremden zu geben? Oder vielleicht sogar mehr? Vielleicht verdienst du mehr als den Mindestlohn. Kann ja auch sein. Und ich dachte mir so, das ist schon echt heftig. Also ich dachte mir so, gut, ich wäre schon bereit gewesen, den Krankenwagen zu helfen und zu helfen und so, aber jetzt auch noch mein Geld zu geben für einen Fremden, den ich gar nicht kenne, finde ich schon nicht ohne. Aber der Samariter gibt noch viel, viel mehr. Und jetzt kommt der Höhepunkt der ganzen Geschichte eigentlich. Und an diesem Vers, muss ich sagen, bin ich total hängen geblieben, weil der Samariter sagt zum Wirt, er gibt ihm 2 Denare und sagt, verpflege ihn. Und dann sagt er, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Und ich dachte mir so, was für eine Aussage. Jetzt versetze ich doch mal in die Situation. Was denkt sich denn der Wirt? Der denkt sich richtig gut. Jetzt überleg mal, der Typ geht weg und ich soll ihn verpflegen. So, ja, ich kann es einfach aufschreiben. Hey, der Typ war vielleicht noch mal 2 Nächte länger hier, das schreibe ich auf. Der hat ein paar Tabletten mehr gebraucht. Kann ich einfach aufschreiben. Ein paar Mullbinden mehr. Einfach aufschreiben. Und der Typ wird es bezahlen. Mega, oder? Für den Wirt scheint es ein tolles Geschäft zu sein. Ich dachte mir so, hey, der kann ihn einfach abzocken. Was ist das für eine Aussage? Und ich dachte mir so, bei all dem, als ich so gelesen, dachte ich mir, Mensch, Samariter, das kannst du doch eigentlich gar nicht sagen. Diese Aussage kannst du doch gar nicht bringen. Du weißt doch gar nicht, was es dich am Ende kosten wird. Vielleicht kommst du zurück und es wird richtig teuer. Dann ist echt mies gelaufen für dich. Du kannst es doch gar nicht richtig abschätzen. Wie kannst du so eine Aussage treffen? Wo du sagst, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Und das hat mich so beschäftigt und dachte mir so, du weißt ja nicht, welche Summe es am Ende sein wird. Da kannst du ja überhaupt nicht abschätzen. Und je mehr Gedanken ich mir darüber gemacht habe und darüber nachgedacht habe, irgendwann kam es mir, irgendwann habe ich es verstanden, was der Samariter hier eigentlich sagt, ist, koste es, was es wolle, ich bezahle. Ist egal, ich bezahle es. Und das hat für mich irgendwie alles gesprengt. Vielleicht merkst du auch dieses Spannungsfeld, das sich gerade auftut. Ey, bei mir hat sich alles innerlich gewehrt. Und ich dachte mir so, hey, Herr Jesus, das ist viel zu viel, was du hier von mir verlangst. Das geht gar nicht. Also, das ist unmöglich, das zu machen. Also, was erwartest du hier? Das ist eigentlich gar nicht möglich. Und wisst ihr, was so schwer an diesem Text ist? Ist mir so aufgefallen. Es ist nicht das Schwere, den Text zu verstehen. Der Text ist einfach und er spricht für sich selber. Sondern das Schwere an dem Text ist das Ende von Vers 37. Der allerletzte Satz. Da heißt es, und das ist so schwer, so geh du hin und handle ebenso. Boah. Ich dachte, hey, das ist schwer, das umzusetzen, was Jesus hier sagt. Das ist unglaublich schwer. Und ich dachte mir so, hey, wie oft geht es uns wie dieser Priester oder dieser Levit oder setze eben Christ ein, ja, was wir sind. Wir sehen Menschen in Not, Menschen, die Hilfe brauchen und es lässt uns kalt, völlig egal. Uns geht es oft so ähnlich. Vielleicht, ja, sagen wir auch so, ganz ehrlich, ja, was geht der mich an? Ist doch egal. Und ich merke, da baut sich schon innerlich so ein Konflikt auf. Und das sehen wir auch bei dem Schriftgelehrten. Wir schauen uns nochmal kurz Vers 36 und 37 an. Welcher Konflikt hier auch in ihm entsteht. Schaut mal, Jesus sagt hier, welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Und was antwortet der Schriftgelehrte? Er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit in ihm geübt hat. Und ich dachte mir, hä, wer? Ja, der die Barmherzigkeit geübt hat. Ja, wer? Er sagt nicht Samariter. Er kann es nicht sagen, weil er ihn hasst. Er sagt hier nicht, wer es wirklich war. Er sagt einfach, der Barmherzige. Und ich dachte mir, warum sagst du nicht, ja, der Samariter war es. Nee, kann er nicht. Merken wir auch so, hey, das ist voll, für ihn ist es schwer, nicht mehr so, hey, für uns ist es auch schwer. Und es hat mich irgendwie so auch ein bisschen überführt. Ich dachte mir so, ja, hey, dem einen würde ich ja noch helfen, aber dem anderen da so, pff, ey, wenn du wüsstest, wie der ist total kompliziert. Da fällt es einem doch voll schwer. Bei manchen Leuten fällt es einem einfach und bei anderen doch so schwer. Und ich denke auch, so wird es dem Schriftgelehrten gegangen sein, für die Pharisäer und für die Schriftgelehrten, für diese geistliche Elite, war eine Sache ganz klar. Wer ist mein Nächster? Für sie der Gerechte. Nur der Gerecht ist ihr Nächster. Aber ganz sicher nicht der Sünder. Und ganz sicher nicht ein Samariter. Als Jesus den Schriftgelehrten gefragt hat, was im Gesetz steht, wie ein Mensch den Himmel erben kann, das hatte ich am Anfang vorgelesen, das möchte ich auch noch mal kurz vorlesen, bei der Frage, welche Stelle zitiert er? Jesus fragt ihn und er zitiert, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Und sehen wir, wie eng das verknüpft ist, Liebe zu Gott und auf einmal noch Liebe zum Nächsten. Gott lieben, auf jeden Fall kriegen wir hin, ist gar kein Problem, oder? Ich glaube, es fällt uns einfach. Aber den Nächsten zu lieben, den ich vielleicht nicht so cool finde, der mir das Leben vielleicht echt schwer macht, da fällt es einem echt schwer. Und ich denke, wir sehen hier, wie die Liebe zu Gott die Liebe zu meinem Nächsten bestimmt. Wenn ich Gott liebe, dann fällt es mir einfacher, meinen Nächsten zu lieben. Das ist eng miteinander verknüpft, was Gott auch will. Es sagt er, ja, deine Liebe soll mir gehören, aber du sollst auch deinen Nächsten lieben. Und wie sieht es da bei uns aus? Oder wie sieht es allgemein aus? Wie sieht die Liebe zu meinem Nächsten aus? Vor allem, wie ist Jesus mit diesem Thema umgegangen? Nächstenliebe. Jesus zeigt uns, wie Barmherzigkeit und wie Mitgefühl aussieht, oder? Er zeigt uns, wie es aussieht, seinen Feind zu lieben, der unser Nächster ist. Wer waren die Menschen, zu denen Jesus oftmals gegangen ist? Waren das die Pharisäer und Schriftgelehrten, die geistliche Elite? Nein, ganz oft waren es eigentlich die Zöllner. Oder das heißt die Huren, die Heiden, Samariter. Es waren die Sünder, zu denen Jesus gegangen ist, und da darfst du dich mit einfügen. Da gehörst du auch mit rein. Zu denen darfst du dich zählen, Jesus sagt, er ist zu den Kranken und zu den Schwachen gegangen, und Jesus sagt, die Kranken brauchen den Arzt. Nicht die Gesunden. Was hat er gemacht und was hast du erlebt? Jesus, er hat dich gesehen und er hat sich doch auch über dich erbarmt. Und er hat sich, so gesehen, deiner angenommen, er hat dich gereinigt. Er hat dich gereinigt von deinen Sünden, er hat dich geheilt und er hat dich sogar zu einem Erben gemacht. Und vielleicht merkst du auch, da siehst du diese Parallele, die sich hier gerade auftut. Ähnlich wie bei dem Samariter. Mit dem, was der Samariter hier eigentlich tut, das habe ich vorhin gesagt, sagt er eigentlich, koste es, was es wolle, ich bin bereit zu bezahlen. Genau wie Jesus. Bei Jesus genauso. Koste es, was es wolle, ich bezahle, damit du gerettet wirst. Und am Ende kostet es ihn sein Leben und er bezahlt mit seinem Blut. Wer ist dein Nächster? Ich glaube, das hat sich mittlerweile aufgetan. Der, den du vor Augen hast, das ist dein Nächster. Es ist derjenige, den du notleiden siehst. Es ist vielleicht dein Arbeitskollege oder der Typ aus deiner Klasse, der einfach so komisch ist, mit dem du überhaupt nicht klarkommst. Dein Nächster ist der, den du siehst, der neben dir ist. Es sind deine Mitmenschen. Und das Interessante an diesem Gleichnis ist, finde ich, Jesus bringt uns hier in eine Situation hinein, wo ich dachte, der Situation bin ich gar nicht gewachsen. Das bekomme ich eigentlich gar nicht hin. Aber auf der anderen Seite lässt es mich auch erkennen, was Jesus für mich gemacht hat. Wie er mich gerettet und gereinigt hat, wie er mich, sag ich mal, von der Straße gezogen hat und mich gereinigt hat von meinen Sünden. Und es lässt mich auch daran denken, wie er mit mir als seinem Feind umgegangen ist. Wo ich sage, hey, ich war ein Feind von Jesus. Und er ist nicht an mir vorbeigegangen, sondern er hat mich gesehen, ist zu mir gekommen und hat mich gesund gemacht, hat mich gereinigt und hat alles gegeben, hat bezahlt. Nächstenliebe, Mitleid, Barmherzigkeit. Unheimlich schwer, finde ich. Vielleicht geht es dir auch so. Ich finde es unheimlich schwer, das umzusetzen. Und so wie der Schriftgelehrte habe ich gemerkt, da wehre ich mich so ein bisschen dagegen. So, Nächstenliebe und in andere investieren und opfern, ja, Zeit, vielleicht sogar Geld. Und dann denkst du dir so, boah, das ist krass. Aber ich denke, genau das verlangt der Text von uns. Und dass wir auch mal darüber nachdenken, was sind wir bereit, auch für unseren Nächsten zu geben. Und ich denke, wir sollten heute auch den heutigen Abend dafür nutzen, um vielleicht auch Buße zu tun, dass unsere Mitmenschen uns vielleicht auch so oft egal sind. Und dass wir einfach Gott darum bitten, dass er uns hilft, unseren Nächsten zu sehen und den Nächsten der Not zu erkennen, dass er uns die Kraft gibt, den Nächsten zu helfen, dass wir bereit sind, einfach auch in andere zu investieren. Und wir wollen auch gleich eine Gebetsgemeinschaft machen. Ich würde es auch gerne in den Gruppen machen, dass wir einfach auch beten, dass wir auch wieder bereit werden, barmherzig anderen gegenüber zu sein. Amen. Lasst uns einfach so in den Gruppen zusammen beten.